Der Predigttext steht heute in Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Der Besuch der Sternleuchter. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sternleuchter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
Ja, wer von euch kennt die Geschichte Narnia von C.S. Lewis, der König von Narnia? Mal Hände hoch. Okay, einige hier. Ist eine richtig, richtig coole Geschichte, die lohnt sich auf jeden Fall zu schauen, gibt's auch als Film. Und es ist eine Geschichte von vier Kindern im Zweiten Weltkrieg. Die sind in einem alten Haus und die spielen Verstecken und kommen in so einen Schrank rein. Und dann entdeckt das kleinste Mädchen, die Lucy, dass man durch den Schrank in eine andere Welt kommt, und zwar in eine Winterlandschaft. Und schlussendlich landen alle Kids in dieser Winterlandschaft, in dieser anderen Welt. Und die ist total faszinierend und spannend und erstmal auch schön. Und dann treffen sie verschiedene Wesen, die in dieser Welt leben. Und Stück für Stück entdecken sie, was es mit dieser Welt, mit dem Land Narnia auf sich hat. Und sie entdecken, dass dieses Land schon einen ewigen Winter hat, also 100 Jahre Winter, aber nie Weihnachten. 100 Jahre Winter, aber nie Weihnachten. Und zwar gibt es die Hexe, die Kaiserin, selbsternannte Kaiserin von diesem Land, die Yadis, und die hat dieses Land im Prinzip verzaubert und mit einem tiefen Winter bedeckt. Und die beherrscht das Land und es kommt kein Weihnachten und es kommt nie Frühling. Und dann entdecken die Kinder aber, dass es ein Gerücht gibt, das Gerücht von dem wahren König, der kommen soll. Das ist dann der Löwe Aslan. Und sie entdecken überall Anzeichen, dass das stimmt. Und ein Anzeichen dafür ist, dass sie merken, dass plötzlich langsam der Frühling hereinbricht und es anfängt zu tauen, es anfängt warm zu werden. Und als sie fliehen vor der Kaiserin, gibt es einen Moment in dem Film, wo sie denken, es ist die Kaiserin, die Yadis, die sie verfolgt, und schlussendlich ist es der Weihnachtsmann. Und es ist nach 100 Jahren endlich Weihnachten. Der Weihnachtsmann ist wieder da und bringt Geschenke. Total die coole Story. Und ich glaube, dass das genau das ist, worum es in diesem Text geht, den wir heute gehört haben. Wir sehen hier drei Gruppen von Leuten und ich möchte euch vorstellen. Und zwar reagieren die alle unterschiedlich auf diese Nachricht, dass der König kommt. Dass der König aus weiter Ferne angekommen ist. Das einmal sind da die Könige, dann gibt's die Schriftgelehrten und dann gibt's da die Magier. Ich möchte anfangen mit den Königen. Der König Herodes ist eine sehr faszinierende Gestalt aus der Geschichte. Wir wissen ziemlich viel über ihn, weil der Historiker Josephus zwei ganze Bücher über ihn geschrieben hat. Und ich möchte euch ein bisschen über ihn erzählen, was das so für ein Typ war. Er war von Geburt an kein Jude selber, und wurde dann vom römischen Senat eingesetzt, dass er über Judäa regieren darf als König. Wie das so üblich war, musste er aber erstmal selber seine Feinde beiseite schaffen, hat das dann geschafft und hat seine Herrschaft da aufgerichtet. Ein bisschen wie die Kaiserin Jadis. Und er war in vieler Hinsicht echt ein Genie, dieser Mann. Der war ein genialer Administrator. Der hat total wirtschaftlichen Aufschwung gebracht der Region. Der hat Monopole geschaffen. Und er war bekannt für seine unglaublich großen und prächtigen Bauten. Also wer schon mal in Israel war und vielleicht die Festung Masada gesehen hat, das ist ein Bauwerk von ihm, das ist eine beeindruckende Festung. Er hat den Tempel gebaut. Da gab es im gesamten Römischen Reich kein vergleichbares Bauprojekt. Da haben alle Leute waren da beeindruckt davon. Er wusste, wie man Politik betreibt. Er hat es geschafft, bei mehreren Kaisern hintereinander in der Gunst zu bleiben. Das ist eine große Leistung. Und er hat natürlich auch negative Seiten gehabt. Zum einen die hohen Steuern, das gab es schon damals das Problem. Er hatte auch ein Herz. Und zwar gab es mal eine Hungersnot in seinem Gebiet. Und es gibt eine Geschichte, dass er sein persönliches Goldgeschirr eingeschmolzen hat, um der hungernden Bevölkerung zu helfen. Aber er hatte auch ein ganz großes Problem, und zwar war Herodes ein Machtmensch. Er war machthungrig. Ohne Macht und Ansehen konnte er nicht wirklich glücklich sein. Ohne Macht und Ansehen war er niemand. Und er hat sein ganzes Identität und wer er war darauf aufgebaut, auf Macht und Ansehen. Deshalb war es für ihn ein ganz großes Problem und ging ihm richtig unter die Haut, dass die Juden ihn eigentlich nie anerkannt haben, weil die gesagt haben, du bist gar kein Jude und der König der Juden muss ein Jude sein. Und das hat an ihm genagt und das war immer da, sein ganzes Leben dann in seinem Hinterkopf. Eigentlich werde ich hier nicht anerkannt, aber das war genau das, was er gebraucht hat, um glücklich zu sein. Und das hat zwei Konsequenzen gehabt in seinem Leben. Einmal war er von Angst getrieben, Angst, seine Macht zu verlieren. Das wurde dann noch durch eine Krankheit verstärkt, aber er war wirklich paranoid. Er hat überall nur Konkurrenten gesehen, überall Leute, die ihm seinen Thron streitig machen wollen. Er war misstrauisch gegenüber allen Menschen. Und überall da, wo so tiefe Ängste im Spiel sind, das ist ein Hinweis, dass sich da Götzen in unserem Leben verstecken. Was sind Götzen? Götzen sind Dinge, die oft gut sind, aber die wir absolut setzen in unserem Leben, die unabdingbar sind, ohne die wir nicht glücklich werden können. Und die entwickeln dann eine zerstörerische Wirkung in unserem Leben. Und genau das ist bei Herodes passiert. Das zweite neben der Angst ist, dass er sehr hart und grausam war. Und zwar gegenüber allen, die ihn bedrohen wollten. Er hat jegliche Konkurrenten ermordet. Einmal hat er den Hohepriester ermordet und hat dann selber die Trauerfeier gestaltet und dann selber da getrauert und vorgespielt, dass es ihm total leid tut. Er ging so weit, dass er seine zwei eigenen Söhne umgebracht hat. Kaiser Augustus hat über ihn gesagt, es wäre besser, ein Schwein von Herodes zu sein, als sein Sohn. Auch ein Kompliment. Er hat schlussendlich seine eigene Frau umgebracht, die Mariamne, und hatte mehrere davon. Für ihn war kein Preis zu hoch. Er hat alles getan, um seine Macht zu sichern. Herodes ist dann 4 Jahre vor Christus gestorben und ganz nebenbei, weil Jesus ja unter Herodes geboren ist, ist das der Grund, warum Jesus vier vor Christus geboren ist. Und man hat sein Grab 2007 entdeckt und er war eigentlich ein kranker Mensch, ein paranoider Mensch. Und weil er wusste, dass niemand weinen wird, wenn er stirbt in Jerusalem, hat er alle führenden Leute aus Jerusalem einsperren lassen und hat den Befehl gegeben, dass wenn er stirbt, die auch umgebracht werden, damit wenigstens jemand weint in Jerusalem, wenn er stirbt. Es wurde dann nicht ausgeführt, aber so krass war das bei ihm. Warum erzähle ich das alles? Zum einen, weil wir das aus anderen Quellen wissen als der Bibel und wir merken, das passt total gut zu dem Bericht, den wir hier in der Bibel lesen. Ja, das psychologische Profil von diesem Menschen, das deckt sich. Es ist nicht abwegig, dass wenn er hört von anderen Leuten, es ist ein König der Juden geboren, dass er total erschrickt, dass es ihn zutiefst trifft, weil es seine Macht bedroht, weil er paranoid ist. Es ist nicht absurd, dass er dann versucht, Jesus zu ermorden, dass er dann versucht rauszufinden, wo ist er geboren und alles in Gang setzt, um dieses Baby zu ermorden und später dann auch den Kindermord in Bethlehem begeht, weil er merkt, dass die ihm entwischt sind und dann sicherstellen will, dass es nicht doch noch irgendwo überlebt hat. Und es erklärt auch, warum ganz Jerusalem erschrocken ist, wenn sie diese Nachricht hören, weil sie wissen genau, was so eine Nachricht beim König Herodes bewirkt. Die hätten ihn am liebsten weggehabt, die haben kein Problem mit einem neuen König, aber sie wissen, was das mit ihm macht und wozu er dann fähig ist. Das heißt, wir sehen einfach, dass der biblische Bericht sehr gut mit den historischen Quellen zusammenpasst. Der zweite Grund, warum ich das erzählt habe, ist, dass wir Weihnachten romantisiert haben. Weihnachten ist dieses schöne, sanfte, gemütliche Fest, so still und ruhig und schön. Aber diese Aussage, der König der Juden ist geboren, der hat eine politische Sprengkraft. Das bedeutet, dass Jesus der wahre König der Juden ist und nicht Herodes. Es ist eine ganz klare Kritik an der Herrschaft von Herodes. Und es ist faszinierend, wenn wir mal vergleichen den König Jesus mit König Herodes. Es ist interessant, was steht hier in dem Text. Es steht nicht, dass Jesus geboren wurde und er hat das Potenzial, König zu werden. Vielleicht wird er irgendwann mal den Thron besteigen, sondern hier steht, er ist als König geboren. Er hat bereits als Baby den Anspruch, König zu sein. Und das ist das Problem für Herodes. Er hat ein Problem mit Ansprüchen, die ihn tangieren. Das Interessante ist, wie Jesus Herrschaft beschrieben wird. Es steht, er ist wie ein Hirte, er wird sein Volk weiden. Er ist ein Hirte, dem es wirklich um seine Herde geht. Er regiert nicht für sich selbst, er regiert nicht für seine eigene Macht, sondern er hat eine fürsorgliche Komponente. Was macht ein Hirte? Ein Hirte gibt seiner Herde Orientierung, er schützt sie und er gibt ihnen Nahrung und er versorgt sie. Und genau das ist das, was Jesus für sein Volk, für seine Menschen tun will. Er will ihnen Orientierung geben für ihr Leben, er will sie schützen und er will sie ernähren. Ihnen geben, was sie brauchen. Und Jesus ist so anders als der König Herodes. Herodes ist umgeben von Sicherheitskräften und Eliten. Jesus lebt unter den Menschen und ist total zugänglich. Die Hirten können einfach zu ihm kommen. Jeder Mensch kann einfach zu ihm nach Hause kommen, kann ihn direkt treffen. Herodes muss sich Ansehen, Macht und Reichtum erkämpfen. Jesus gibt Ansehen, Macht und Reichtum auf. Herodes bringt seine Feinde um. Jesus liebt seine Feinde und lässt sich lieber umbringen, als dass er ihnen was antut. Herodes will anderen Menschen Leid zufügen, damit sie um ihn weinen. Und Jesus sagt auf dem Weg zur Hinrichtung, weint nicht um mich, sondern weint über das Leid, das euch und eure Kinder betrifft. Jesus ist der Hirtenkönig, den wir brauchen. Stell dir vor, unsere Präsidenten, unsere Kanzler, unsere Politiker wären wie Jesus. Wie anders wäre unsere Welt? Stell dir vor, dein Chef, dein Firmenvorstand wäre wie Jesus. Wie anders wäre deine Firma? Hier ist ein total anderer König, ein Hirtenkönig, der so anders lebt, der so irgendwie auch so attraktiv ist. Die zweite Gruppe, die wir hier begegnen, das sind die Schriftgelehrten, das sind die Theologen und die Bibelkenner. Und die spielen in dieser Geschichte eine sehr entscheidende Rolle. Die Sterndeuter, die gehen nach Jerusalem, weil sie davon ausgehen, dass der König der Juden wohl in der Hauptstadt von Judäa geboren wird, und das ist Jerusalem. Die haben das sich überlegt, das macht Sinn, und dann sind sie nach Jerusalem gereist. Aber dann ist die Frage, ja, aber er ist ja gar nicht im Palast geboren, er ist ja gar nicht der Sohn von Herodes, wo ist er denn dann? Und der entscheidende Hinweis, die entscheidende Info, die kommt aus der Bibel. Die kommt von den Schriftgelehrten, die wissen und sagen können, hey, es gibt eine Prophezeiung, es gibt einen Hinweis, der König der Juden, der wird in Bethlehem geboren. Das heißt, der entscheidende Hinweis kommt aus der Bibel und der Stern hat mehr so eine bestätigende Rolle. Und das Alte Testament, das war die Bibel von damals, ist voller Erwartung für einen jüdischen König, der kommen soll, der endlich Rettung bringen soll, der endlich Frieden bringen soll, der endlich Veränderung bringen soll, der endlich das Volk retten wird. Und es gibt viele Voraussagen, wo er geboren wird, wie er sein wird. Und eine davon ist dann in Micha 5, Vers 2. Und da wird gesagt, dass der Geburtsort Bethlehem sein wird. Und das wissen die, diese Bibelkenner, und können diese Info weitergeben. Das Krasse ist aber, dass sie Leute sind, die leben mit dieser Erwartung auf den König. Die kennen die Bibel in- und auswendig. Die können genau sagen, wo der König geboren wird. Und jetzt hören sie, der ist in Bethlehem geboren. Und was machen sie? Sie gehen nicht hin. Diejenigen, die eigentlich schon Jahrhunderte darauf warten, die jetzt die Möglichkeit haben, das selber zu schauen, ob das stimmt, ob das hier eingetreten ist, die gehen nicht hin. Sie sind Juden, es ist ihr König, es ist ihre Hoffnung. Und das ganze Bibelwissen, was sie haben, löst bei ihnen nichts aus. Es verändert nichts, es führt nicht zu Anbetung. Und damit haben sie den Sinn der Bibel nicht verstanden. Die Bibel ist wie eine Schatzkarte, die uns zu Jesus führen will. Sie hat das Ziel, dass wir eine praktisch gelebte Beziehung zu Jesus haben, dass es unser Leben verändert. Und deswegen ist dieser Text eine Kritik an den Theologen und Bibelkennern und damit auch eine Selbstkritik, die ich als Theologe auch sehe, dass die Gefahr da ist, dass wir uns viel Wissen aneignen, aber es bleibt einfach Wissen und es führt nicht zu einer Veränderung. Also wir haben jetzt zwei Reaktionen gesehen. Herodes lehnt den König ab und die Schriftgelehrten, denen ist der König egal. Die Schriftgelehrten haben mehr Antworten, als sie Fragen haben. Und jetzt kommen wir zur dritten Gruppe, den Magiern, die mehr Fragen als Antworten haben. Was sind Magier? Magier waren Traumdeuter. Es war eine Mischung aus Astronomen und Astrologen. Das war damals nicht getrennt. Das waren die Futurologen von damals. Die haben sich mit der Zukunft beschäftigt. Was wird wohl passieren? Wie wird es weitergehen? Es waren keine Könige. Das ist nur eine Tradition. Und wo wir dabei sind, Sachen richtig zu stellen, es steht auch nicht hier im Text, dass es drei waren, sondern das hat man aus den drei Geschenken abgeleitet. Aber das heißt ja nichts. Also vielleicht waren es zwei Leute, vielleicht waren es 10 Leute und die haben einfach alle Goldmyrrhe und Weihrauch dabei gehabt. Und um so eine Reise zu machen durch die Wüste aus dem Osten, brauchten die auf jeden Fall einiges an Verpflegung. Die hatten ja Kostbarkeiten dabei, Schätze, das heißt, die hatten auch einen großen Sicherheitsbedarf, es war gefährlich zu reisen, das heißt, die sind wahrscheinlich mit einer gesamten Karawane angereist, es war ein Riesending. Und als die in Jerusalem eingetroffen sind, war das ein Spektakel, da sind die Leute auf die Straßen gelaufen und haben gesagt, boah, hier sind Leute mit einer riesigen Karawane, edle Leute, das war voll das Highlight. Und was auch interessant ist, ist, dass die nicht zum Stall kommen. Ja, hier steht in Vers 11, sie kommen ins Haus rein. Und das heißt, dass unsere Krippenspiele falsch sind. Ja, die Geschichte mit dem Stall, die steht im Lukas und da sind die Hirten da und da ist Jesus geboren. Aber in der Zwischenzeit haben Josef und Maria eine etwas schickere Unterkunft gefunden, die ein bisschen angenehmer ist. Und da kommen jetzt die Weisen hin, die Magier aus dem Osten. Und wenn ihr eure Krippenspiele richtig stellen wollt, dann könnt ihr die drei Weisen nehmen und an den östlichsten Punkt eures Hauses stellen, weil die sind noch unterwegs. Aber das ist übrigens nicht der Grund, warum ich gestern das Krippenspiel beim Konzert umgestoßen habe. Das war mehr mein Ungeschick, keine ideologische Kritik. Genau, also das ein paar Details. Diese Leute, die kannten den Sternenhimmel total gut. Es gab kein elektrisches Licht. Das heißt, wenn man nachts in der Stadt war, hat man immer den Sternenhimmel gesehen. Und die Leute waren damit vertraut und gerade diese Leute haben den Himmel studiert. Die kannten die verschiedenen Sternformationen, die Planeten und. Und die haben daraus auch Dinge abgeleitet. Die haben geglaubt, dass alles, was von Bedeutung ist auf der Erde, irgendwie auch einen Effekt hat im Himmel und umgekehrt und dass man da Zusammenhänge sehen kann. Es waren Astrologen. Und das war auch üblich damals, dass man diese Verbindung gemacht hat. Zum Beispiel, als der Kaiser Augustus geboren wurde, gab es auch eine Himmelserscheinung. Und man hat das als bedeutsam angesehen. Das war normal so zu denken. Deswegen ist es auch so bedrohlich für den König Herodes, wenn er diese Nachricht von einem Stern hört. Wir wissen nicht genau, wie die zu dem Schluss gekommen sind, dass da ein König der Juden geboren ist. Vielleicht hatten sie irgendwie Zugang zu jüdischen Schriften, vielleicht haben sie sich das einfach selbst erschlossen. Das Erstaunliche ist, dass es überhaupt hier drin steht. Warum sage ich das? Naja, Astrologie ist von der Bibel her im Alten Testament verboten. Das war nicht was Gott gut geheißen hat. Es wurde scharf kritisiert. Warum? Der Grund ist einmal, dass das Alte Testament sagt, okay, die Sterne, die sind von Gott geschaffen. Das sind keine Götter, das sind keine Mächte, sondern das sind einfach Geschöpfe von Gott. Das ist das erste Kapitel der Bibel. Gott setzt einfach den Mond und die Sonne und die Sterne ans Himmelszelt. Das war eine Kritik an den Göttervorstellungen von damals, die gedacht haben, boah, das sind Mächte, die uns beeinflussen. Und die Bibel sagt, nee, das stimmt nicht. Und das hat ganz nebenbei auch die Grundlage für unsere moderne Wissenschaft geliefert, die damit den Himmel jetzt einfach so erforschen kann. Und der zweite Grund war, dass die Bibel sagt, hey, wir sollten unser Vertrauen auf Gott setzen, und nicht auf irgendwelche Mächte und irgendwelche Sterne und irgendwelche Dinge, die wir daraus ableiten können. Das heißt, für den Matthäus, der selber Jude ist und das schreibt, der ist sicher kein großer Fan von Astrologie und der weiß das ganz genau, weil er die Bibel gut kennt. Warum erzählt er das dann hier? Es ist krass, dass Gott hier mit den Berechnungen der Astrologen arbeitet. Das heißt, er hat im Weltbild dieser persischen Magier oder Sterndeuter Hinweise reingelegt, die sich selbst erschließen können, auf Gott. ihre eigene Berechnung, ihr eigenes Überlegen führt sie dahin, es gibt einen König der Juden und den wollen wir suchen gehen. Wie gesagt, kommt der entscheidende Hinweis, die entscheidende Info nachher aus der Bibel, dass es in Bethlehem ist und das hätten sie ohne das nicht gefunden. Aber es gibt schon irgendwo, wo sie einen Anknüpfungspunkt haben. Und dieser Stern, gibt es viele Spekulationen, was das für ein Stern war. Ob das irgendwas Übernatürliches war, ob das ein Komet war, ob das eine Supernova war, ob das eine Konstellation von Planeten war, ist alles nicht so wichtig, das interessiert den Matthäus auch nicht so. Das Entscheidende ist, dass Gott das alles zusammenspielen lässt. Wie krass und groß ist dieser Gott, der diese ganzen Dinge kombiniert? Also er wird Mensch, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort lässt er das Baby gebären. Dann lässt er eine Himmelserscheinung passieren. Und bis das Licht zur Erde kommt und man das sieht, gehen ja Lichtjahre vorbei, das sind riesige Zeiten, das muss genau getimt werden, dass es auf den Tag genau passt. Und dann schaut er, dass die kulturelle Entwicklung in Persien so weit ist, dass diese Leute aus ihrer Astrologie erschließen können, dass da ein König geboren wird. Und dann kommt das alles zusammen und dann treffen die sich zum richtigen Zeitpunkt in Bethlehem. Wahnsinn. Also die Bibel glaubt an einen Gott, der über allem steht, der unglaublich intelligent ist und für den es kein Problem ist, so verschiedene Dinge zu koordinieren. Er ist unglaublich groß und er ist souverän. Und was machen jetzt diese heidnischen Astrologen? Naja, die beten den König an. Und zwar den jüdischen König. Während es die jüdischen Leiter nicht interessiert, wo ihr König geboren ist, sind es die Heiden, die eigentlich einen anderen König haben und ganz woanders wohnen, die kommen und Jesus anbeten. Das ist wie gesagt eine Kritik an den Theologen, die einfach nur Wissen haben, ohne dass es ihr Leben verändert. Aber es zeigt uns auch, dass Jesus von Anfang an nicht nur König der Juden ist, sondern auch König der Welt. Warum sage ich das? Im Alten Testament war es so, dass das jüdische Volk schon immer dazu da war, alle Völker der Welt zu segnen. Die waren nicht so ein Club für sich selber, sondern die hatten einen Auftrag, Segen in die Welt reinzubringen. Sie sollten vermitteln zwischen Gott und den Menschen. Und auch der König der Juden, die Verheißungen, die haben immer darauf hingedeutet, dass es etwas ist, was die ganze Welt betrifft. Und direkt bei der Geburt von Jesus belegen diese Sterndeuter, dass Jesus nicht einfach nur so ein kleiner regionaler König ist, sondern dass er der Retter der Welt ist. Und das untergräbt Überzeugungen, die einige von uns haben und die typisch sind, die ich immer wieder auch bei Freunden antreffe. Und zwar die Überzeugung, dass Glaube immer abhängig davon ist, wo man geboren ist und zu welcher Kultur man gehört. Ja, also wenn du in Saudi-Arabien geboren bist, dann bist du Moslem. Wenn du in Indien geboren bist, dann bist du Hindu. Wenn du in Polen geboren bist, bist du Katholik. Und wenn du in Ostdeutschland geboren bist, dann bist du Atheist. Höre ich immer wieder. Das, was du glaubst, hängt einfach davon ab, wo du geboren bist. Aber hier ist eine interessante Info. Der christliche Glaube, der ist kulturell viel anpassungsfähiger als jede andere Religion. Keine andere Religion hat in so vielen Kulturen Fuß gefasst. Jesus, wo wird er geboren? In Bethlehem im Nahen Osten. Das heißt, der christliche Glaube ist erstmal eine östliche Religion, keine westliche Religion. Und das ist dann erst nach Europa gekommen. Und dann in die USA. Aber es gibt unglaublich viele Christen in Südamerika. Es gibt unglaublich viele lebendige Gemeinden in Afrika. Und in Asien geht die Kirche unglaublich ab. In jedem Kontinent, in den verschiedensten Kulturen gibt es christliche Gemeinden, die entstanden sind. Und irgendwie hat dieser Glaube, diese Flexibilität, in so verschiedenen Kulturen Fuß fassen zu können. Und das sagt was über diesen Glauben aus. Und das bedeutet, dass Glaube nicht einfach nur etwas ist, was mir mitgegeben wird, je nachdem, in welche Familie oder an welchem Ort ich geboren bin, sondern dass Glaube etwas ist, wo ich mich entscheiden muss, wo ich überlegen muss, was ist eigentlich meine eigene Überzeugung. Und die Tatsache, dass diese persischen Astrologen kommen und ganz von Anfang an Jesus anbeten, zeigt uns, dass der christliche Glaube nicht kulturell gebunden ist, sondern dass er was Größeres sein will. Die Reaktion, habe ich schon gesagt, dieser Astrologen ist, dass sie Jesus anbeten. Sie werfen sich vor ihm nieder. Und ein Prediger, John Piper, hat aus diesem Text eine Definition von Anbetung erstellt. Und die hat er abgeleitet aus diesem Text, und ich will die gerade vorlesen. Jesus anbeten bedeutet, ihm freudig Autorität und Würde zuzuschreiben, mit opferbereiten Gaben. Jesus anbeten bedeutet, ihm freudig Autorität und Würde zuzuschreiben mit opferbereiten Gaben. Und das ist genau das, was die hier machen. Die gehen zu Jesus, Die sagen, du bist der König. Sie geben ihm Respekt und Autorität. Sie machen das voller Freude und sie geben ihm das Beste, was sie haben. Und wenn man mal überlegt, was für einen Aufwand die betrieben haben, ja, diese ewig lange Reise, was man alles vorbereiten muss, bis man da hinkommt. Das Krasse ist, das haben die nicht aus Pflicht gemacht, das haben die nicht aus Zwang gemacht, sondern voller Freude. In Vers 10 steht, je übersetzt überglücklich, steht mit überaus großer Freude. Also nicht einfach nur mit Freude oder mit großer Freude, sondern mit überaus großer Freude haben sie das gemacht. Das waren also diese drei Reaktionen, die wir jetzt in dem Text haben. Einmal die Ablehnung von dem König, weil er einen Anspruch stellt. Dann das Ignorieren des Königs, weil es einen nicht interessiert. Und dann die Anbetung des Königs. Obama hat im September vor der UN-Vollversammlung gesprochen und er hat einen Satz gesagt, den ich sehr bezeichnend fand, und er hat das auf die IS bezogen. Er hat gesagt, keine externe Macht kann Herzen und Köpfe verändern. Er hat gesagt, den Krieg gegen die IS gewinnen wir nicht einfach nur mit externer Gewalt, mit Waffen. Weihnachten ist die Botschaft, dass Herzen und Köpfe verändert werden können. Und ich habe da neulich eine Geschichte gehört und es gäbe tausende Geschichten, die man erzählen könnte, von einem Mann, der ist Vater, hat eine Familie und der hat seine Kids ziemlich vernachlässigt und auch seine Ehe war nicht so gut am Laufen. Und er hat sich entschlossen, okay, ich mache mal eine größere Weltreise und gehe mal weg. Und seine Frau konnte ihn überzeugen, mal mitzukommen zum Gottesdienst. Und ohne dass er es ihr gesagt hat, hat er dann, nachdem er in dem Gottesdienst war, sich hunderte Stunden vom Predigten runtergeladen und auf seiner Weltreise dann gehört. Und was dann passiert ist, dass auf dieser Weltreise, wenn er diese ganzen Predigten gehört hat, hat sich sein Herz total verändert. Und er hat gemerkt, boah, ich bin kein guter Vater und in meiner Ehe sieht es nicht gut aus. Und es ist total wichtig, dass ich da was dran ändere. Und er ist zurückgekommen und hat im Prinzip seine Familie gerettet, hat echt radikal Dinge in seinem Leben verändert und wurde ein besserer Familienvater. Weihnachten ist die Botschaft, die Herzen und Köpfe verändert. Ich bin von Natur aus kein besonders großzügiger Mensch. Ich bin mehr so der Sparertyp. Ich habe als Teenie immer gespart und nie irgendwas ausgegeben, bis ich dann irgendwann die 100 Euro auf meinem Konto, nee, D-Mark waren es noch, auf meinem Konto hatte. Ich war der große Sparer. Zu geben ist nicht was natürlich bei mir irgendwie kommt. Und ich hatte vor mehreren Jahren schon, wollte ich unbedingt mal ein Patenkind unterstützen. Das hat ganze 2 Jahre gedauert, bis ich das endlich umgesetzt habe, weil ich es rausgeschoben habe, weil ich dann dachte, oh, ich habe nicht genug. Das ist nicht mein Ding. Aber ich merke über die Jahre schon, dass ich da dazugelernt habe. Und das ist das, was Weihnachten macht. Es verändert uns. Es ist diese Botschaft, die Herzen und Köpfe verändern kann. Weihnachten ist die gute Nachricht, dass es einen König gibt, der anders ist als jeder Diktator, als jeder Machthaber, als jeder Politiker dieser Welt. Und dass dieser König sein Reich anders baut, als jedes Reich oder jeder Staat dieser Welt. Nämlich nicht durch externe Macht, nicht durch Waffen, nicht durch Gewalt, sondern indem er Herzen und Köpfe verändert. Ja? Weihnachten ersetzt Zynismus und Bitterkeit durch Freude, Hartherzigkeit durch Sanftmut, Knauserigkeit durch Großzügigkeit, Egoismus durch Selbstlosigkeit. Und wie macht das Jesus? Er macht es, indem er selber seine Macht aufgibt, seinen Reichtum, seine Bequemlichkeit, seinen Selbstschutz um unseretwillen. Und wenn dich das nicht berührt, dass Jesus sowas macht, dann bist du noch im Winter von Narnia. Dann ist der Frühling noch nicht gekommen. Dann hast du Weihnachten noch nicht wirklich erlebt. Und dann möchte ich dir ans Herz legen, dass du diese Adventszeit und diese Weihnachtszeit nicht einfach an dir vorbeigehen lässt wie die vielen anderen. Dass Weihnachten nicht bloß eine Stresszeit wird, eine Einkaufszeit, eine Geschenkezeit, eine Familienzeit, eine Traditionszeit, eine Ruhezeit. Das gehört alles dazu. Aber es gibt ein wahres und besseres Weihnachten. Ein Frühling, ein König, ein verändertes Herz. Ich möchte dich einladen, dich auf die Reise zu machen wie diese Sterndeuter. Vielleicht hat Gott irgendwo in deinem Weltbild, in deiner Lebensgeschichte, in deiner Erfahrung einen Stern platziert. Irgend so ein Hinweis auf ihn. Irgend so eine Sehnsucht nach mehr. Vielleicht ist das total dezent. Vielleicht drängt sich das überhaupt nicht auf. Aber wenn du das irgendwo finden oder sehen kannst, dann geh dem nach. Und wenn dir das schwerfällt, das zu tun, dann triff dich mit der Person, die dich eingeladen hat. Oder triff dich mit mir oder dem Pastor Steffen und wir trinken Kaffee und dann kannst du deine Geschichte erzählen. deine Zweifel teilen und deine Fragen, denn es gibt viele Zweifel und viele Fragen. Aber lass mal den Entdecker in dir raus, mach dich mal auf diese Reise. Und vielleicht bist du schon unterwegs Richtung Glauben, Richtung Gott und sagst, da ist etwas, aber du brauchst mehr Infos. Und da möchte ich dir ans Herz legen, mal die Bibel auszuprobieren. Ich weiß, es ist ein dickes Buch, ich weiß, es ist ein schweres Buch. Und wir versuchen da mittendrin durch Predigten, durch Entdeckerkurs und durch persönliche Gespräche zu helfen, dass du deinen persönlichen Zugang finden kannst. Und dabei ist es egal, was bei rauskommt. Vielleicht kommst du zum Schluss und denkst, naja, ist ganz schön, aber glauben kann ich das nicht. Vielleicht denkst du, ja, es hat mich nicht so weitergebracht, wie ich gehofft habe. Und damit kann ich leben, das ist voll in Ordnung. Jeder geht seinen eigenen Weg. Nur sag das nicht, bevor du es nicht ausprobiert hast, bevor du dich nicht damit auseinandergesetzt hast. Stell dir vor, die Sterndeuter hätten nach 1000 Kilometern mühsamer Reise endlich in Jerusalem angekommen, 10 Kilometer vom Ziel gesagt, also unser eigenes Wissen hat uns bis hierher gebracht. Und jetzt sollen wir an irgend so ein Buch von einem anderen Volk glauben? Ihr habt doch eine Meise. Wir sind die Bildungselite. Wir kriegen das selbst hin. Nee, das haben die nicht gesagt. Die haben gesagt, wenn wir schon so weit gekommen sind, wenn wir schon diesen Weg hinter uns haben, dann werden wir dieser Botschaft, dass der Bibel, dass in Bethlehem, 10 Kilometer von hier, der König geboren ist, dann geben wir dem eine Chance. Klar, dann probieren wir das aus. Sonst hat sich der ganze Aufwand ja nicht gelohnt. Und dann komm, und das ist die Einladung von Weihnachten, und bete Gott an. Mit allem, was du bist. Gott will nicht dein Geld, Gott braucht dein Geld auch nicht, genauso wenig wie das Baby Jesus mit dem Gold und dem Weihrauch und der Myrrhe was anfangen kann. Und was soll Jesus damit machen? Soll er irgendwie das lutschen, verschlucken, das Zimmer mit Balsam einsauen? Das ist irgendwie für so ein Baby ja nicht der Hit, ne? Es geht Gott nicht um diese Dinge, um dein Geld und was du hast, sondern Gott will dein Herz. Gott will dein Herz. Er will Menschen, die überglücklich sind, ihn zu sehen. Die sagen, Jesus, du bist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Die sagen, ich liebe es einfach nur da zu sein, wo Jesus ist. Die sagen, das ist nicht nur der König der Juden, das ist mein König. Das ist der, für den ich mein Leben leben will. Du bist der Einzige, der wirklich zählt. Du bist mehr als mein Besitz, du bist wichtiger als mein Studium, meine Karriere, mein Erfolg, meine Beliebtheit, sogar meine Beziehungen. Kurz gesagt, Gott will Menschen, die Jesus anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Und weißt du, warum Jesus anzubeten das Befreiendste und das Glücklichmachendste der Welt ist? Weil Anbetung heißt, sich selbst zu vergessen und völlig von diesem König eingenommen zu sein. Und in dem Zustand, da kannst du dir keine Sorgen mehr machen. Da kannst du keine Angst mehr haben. In dem Zustand packt dich die Freude der Sterndeuter. Und das ist Weihnachten.